Alles, was wir bisher gemacht haben, war Phonetik. Und wenn ich jetzt hier so eine Grenze setze und hier Phonologie schreibe, dann würde ich sagen, dass im Deutsch, also wir nehmen ein Abstraktum, ich habe vorhin gesagt, das sind die abstrakte Aussprachen, so ein Zeichen. Wir nehmen einfach ein abstraktes Ich-Ach-Laut, ja? Das ist noch nicht ausgesprochen, wird ausgesprochen, dafür steht dieser Pfeil, als Ich-Laut. So, das ist etwas, was stattfindet und wir beschreiben das. Jetzt kommen die Regeln. Wir machen einen Schrägstrich und Schrägstrich steht für unter Umständen wenn. Also, Ach-Laut wird zu Ich-Laut, wenn. Und jetzt müssen wir aufschreiben, wann. Wenn ich jetzt alle Wörter des Deutschen aufschreiben würde, in dem das hier vorkommt, dann würden wir feststellen, dass dieses Verhalten nur vor bestimmten Vokalen stattfindet. Das heißt, es muss ein Vokal und V steht für ein Vokal, dem hier vorausgeht. Dieser Strich ist eine Spur von Ich. Ich weiß, dass es hier jetzt wie Chinesisch klingt. Wir werden in 2 Wochen genauer darüber sprechen und viele weitere Beispiele dafür bringen. Aber ich erkläre euch, wie die Phonologen die phonologische Regeln notieren. Das ist nichts anderes als Notation. Ach-Laut wird zu Ich-Laut, wenn davor ein Vokal steht und dieser Vokal hat bestimmte Qualität. Ich mache hier einfach Komma. Wenn Vokal gleich, hier Mengezeichen, und zwar alle Vokale des Deutschen, die vorne sind. E, I, umgeläutete A, O, U, Diphthonge E und Oi. Wenn die vorkommen, das heißt, die haben all diese Vokale haben eine gemeinsame Eigenschaft. Das war bei den Vokalen, die wir hier betrachtet haben, E und I, wo sind sie? Hier, vorne, Artikulationsort vorne. Das heißt, wir schreiben hier plus vorne. Genau. Ach-Laut wird zu Ich-Laut in allen Wörtern des Deutschen, indem das hier vor einem Vokal kommt, der Qualität, Zungenqualität vorne hat. Das war's. Jetzt, wann wird dann das hier zu in sowas wie Buch, Sucht, Kuchen und so weiter, wann wird das zum Ach-Laut? Unter Bedingung, wenn wieder vor einem Vokal kommt, nur Vokal ist gleich Minus vorne. Was sind das im Deutschen? Das sind A, O, U und Diphthong Au. So, Minus vorne. Ein Phonologe würde sagen, okay, das ist, wenn er bei Herzlich Willkommen bei hier ankommen würde, dann würde er genau diese eine sogenannte Distributionsregel verteilen. Aber ein Phonologe würde nicht bei dem bleiben, er würde weitermachen. Wo würde er weitermachen? Das mache ich jetzt auch weiter, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Ich schreibe hier nur das auf, was ich heute aus Langeweile gemacht habe. Ich hoffe, ihr langweilt euch auch nicht. Er würde sagen, okay, herzlich willkommen hat eine, oder das Wort herzlich hat eine Silbenstruktur. Wissen wir, was die Silben aus der Schule sind? Hat man in der Schule Silben geklatscht? Ja? Ganz einfach, oder? Worauf deutet das hin? Man muss nicht unbedingt Sprachwissenschaftler sein, rauszubekommen, was eine Silbe ist. Man kann das klatschen. Warum? Irgendwie haben wir eine naive Vorstellung darüber, wann eine Silbe anfängt und wann sie aufhört. Ich weiß nicht warum, aber es gibt sehr viele Belege und ich kann auch nachher ein Beispiel bringen, warum wir alle auch bereits mit 7, 8 Jahren wussten, was eigentlich in unserer Muttersprache eine Silbe ist und was nicht. Ein Phonologe würde sich aber nicht damit zufriedenstellen. Er würde sagen, okay, ich brauche unbedingt bestimmte Notationen. Eine Silbe, ein altgriechisches S, Silbe, besteht immer mindestens aus einem obligatorischen Teil. Und das ist es gibt Silbenrände, also Anfangsrand und Endrand. Er würde sagen, es gibt ein Onset, steht für Anfang. Also 7 Silben Anlaut können wir auch so nennen. Dann besteht eine Silbe aus einem Reim. Das sind Fachbegriffe und also Reim, zumindest Reim ist, also man findet manchmal Onset, manchmal Anlaut, manchmal Anfangsrand, je nachdem in welcher Theorie man gerade dabei ist. Für empirische Sprachwissenschaftler spielt das gar keine Rolle. Ja, überhaupt nicht, wie sie heißt. Sie können auch Lutz Müller nennen. Hauptsache, die Struktur stimmt. Reihen besteht immer obligatorisch aus zwei Teilen. Und das ist einmal Nukleus. Nukleus, und das ist ein, je nachdem, entweder Auslaut oder Coda. Wenn wir das hier, diese Struktur auf die erste Silbe bei herzlich, lass uns mal das klatschen, herzlich. Einfach, oder? Super Analyse. Stimmt sogar, denn wir sagen würden, dass onset immer besetzt sein muss und da dafür steht H, dann haben wir E und dann haben wir Coda aus zwei Elementen, Herz. Das wäre ja unsere erste Silbenstruktur. Wir haben ja eine zweite Silbe noch hier drin und das ist auch mit demselben onset, einem Reim, einem Nukleus, also Kern und einem Coda oder ja, Endrand zu bezeichnen. Und das ist L und ich laut. Wenn wir jetzt ein Phonologe würden sagen, ja wunderbar, ich habe jetzt die Phonotaktik oder die Struktur, die Silbenstruktur dieses Wortes eigentlich super analysiert und das ist soweit stimmig. Das würde sogar einen Anspruch auf Beschreibungsadäquatheit haben, also realitätsadäquat. Das ist tatsächlich nicht rumgesponnen, sondern tatsächlich, es ist tatsächlich so, auch physiologisch so. Im Deutschen haben wir glücklicherweise einen Akzent. Hier ist die erste Silbe mit Wortakzent versehen. Also herzlich, nicht herzlich, sondern herzlich. Im Deutschen mit ganz wenigen Ausnahmen spielt das eigentlich keine semantische, eine bedeutungsverändernde Rolle. Welche Worte haben wir im Deutschen, die an zwei verschiedenen Stellen akzentuiert werden und zwei verschiedene Bedeutungen hergeben? Ja, noch? Bitte? Achso, nee, ich würde sagen, so vielleicht ein Beispiel mit Mehrsilbigkeit, wo wir tatsächlich zwei verschiedene Stellen haben, mit zwei verschiedenen Akzenten, Wortakzenten und zwei verschiedene Bedeutungen. Wie wäre es, ich weiß nicht, also ich bin mir auch, ich habe kein Bauchgefühl, das wäre ein Muttersprachler vor, umfahren und umfahren, ja, ich weiß, ich suche, aber ich finde nicht viel davon. Viele Phonetiker erzählen, dass rein informationsgliederungstechnisch, also Information ist kein Unwort. Das heißt, aus der Perspektive der Informationsgliederung produzieren unterschiedliche Präsuppositionen, also die Konditionen für eine Aussage, Akzentuierungen bei sie hat gelogen und sie hat gelogen. Angeblich, ich weiß es nicht. Das heißt, sie hat gelogen und nicht die Wahrheit gesagt. Sie hat gelogen, ja, das was gilt, bejahre ich. Also zwei verschiedene Präsuppositionen aufgefangen mit zwei verschiedenen Akzentuierungen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber habe ich auch nichts dagegen, wenn das so ist. Wir haben dann zusammengefasst hier ein Wort. Ganz interessant ist, dass wir bei E diese Akzentuierung haben. Deswegen ist dieser Nukleus auch akzentuierter Nukleus. Deswegen nennen wir das auch prominente Silbe. Ja? Eine prominente Silbe eines Wortes. Im Deutschen ist das ist wunderbar geregelt, je Länge der Silbigkeit eines Wortes. In vielen Sprachen hat das, in Tonsprachen hat das, also nimmt man irgendwie in Polynesien irgendeiner Sprache mit sieben verschiedenen Betonungen, mit sieben verschiedenen Bedeutungen. Ja, also hier haben wir Gott sei Dank nicht das Problem. Das ist eigentlich kein Problem, so ein Reichtum, aber anyway. Was ich noch heute überlegt habe, war, woran ich heute dachte, ich weiß nicht, ob man in Deutschland sowas spielt, aber da, wo ich herkomme, ich komme aus Georgien, da haben merkwürdigerweise nur Mädchen in der Schule ein Spiel gespielt mit den Silben. Soweit ich in Deutschland rausgekriegt habe, nennt man das hier eine Löffelsprache. Kennt das jemand? Wer kennt Löffelsprache? Wer hat das schon mal gespielt? Hast du schon mal gespielt? Nicht? Also bei herzlich, okay, ich schreibe dann auf, ich habe heute gespielt, heute Morgen, und ich schreibe das auf und korrigiere mich und wir überlegen zusammen rein linguistisch, was dahinter steckt. Zum Beispiel, ich nehme jetzt für herzlich, also man nimmt da irgendein sinnloses Wort, hier, LW, und man sieht ja, dass ja Vokalkonsonant, Vokalkonsonant, Vokal, richtig? Und man, also eigentlich sind das ja Dummies. Das sind Attrappen. Die muss man verändern, je nachdem, welcher Vokal tatsächlich in einem in einer Silbe vorkommt. Hier kommt das he, deswegen lassen wir das. Also he, le, werts. Und da kommt hi, deswegen ändern wir es in i, l, i, wi, nein, nee, li, li, wich, genau. Helle werts, li, li, wich. Versteht kein Mensch. Ist das ungefähr so? Ja? Interessant. Also, wer ist kein Deutschmuttersprachler und kennt das trotzdem? Wo kommst du her? Bitte? Kosovo. Du sprichst Albanisch? Ja. Welchen Dialekt von? Ah, okay. Kosovarisch. Und du kennst diese Sprache in deiner Muttersprache, dieses Spiel in deiner Muttersprache? Du kennst dieses Spiel in deiner Muttersprache. Welches Wort verwendet ihr? Sinnloses Wort oder ist das tatsächlich irgendwas? Alles sinnlos. Und erklär mir bitte, was ist der Sinn überhaupt hinter dem Spiel her? Sehr gut. Das ist das ist eine Tabusprache im Endeffekt. Man kann sich miteinander unterhalten, Eltern nerven und ich weiß nicht warum, das ist sehr genderspezifisch. Also da, wo ich herkomme, haben das nur Mädchen gespielt. Ich weiß nicht warum. Und merkwürdigerweise, ihr werdet überrascht sein, in wie vielen Sprachen dieses Spiel gibt. Aber okay, abgesehen vom Spiel, ich glaube, dass, oder viele gehen davon aus, das klappt so gut im Kosovarischen, aber auch im Deutschen und in vielen anderen, im Georgischen auch, deswegen so gut, weil wir als bereits, wenn wir eine Sprache erlernen, dann hören wir die Phonotaktik raus. Das ist ein Muster, was uns ständig als Audioreiz immer wieder uns begegnet. Und wir haben dann keine Mühe mehr damit, in dieser Phonotaktik irgendwie damit spielerisch umzugehen, auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen und so weiter. Okay, das wäre das, was Phonetik eigentlich drüber denken würde. Aber ich bin dann weitergegangen. Ich dachte, okay, wenn du jetzt mit Phonetik und Phonologie angefangen hast, warum kannst du nicht weiter dir Gedanken über die Form von herzlich willkommen nachdenken? Und deine Morphologe, also da war die Phonologie, und jetzt machen wir eine weitere Perspektive auch, und das ist die Morphologie. Also ich habe nie verstanden, wieso Morphologie heißt, weil da geht es eigentlich um Form. Und warum heißt das nicht Formologie und nicht Morphologie? Aber das war irgendwie so ein begrifflicher Missgeburt irgendwie vor 200 Jahren kann man auch so sagen, oder Misserfindung, vor 200 Jahren als Morphos eher in der Botanik und in der Wesenlehre von Charles Darwin so alles überrannt hat. Und man hat einfach ohne nachzudenken in der Sprachwissenschaft Begriffe übernommen. Dabei ist das eigentlich viel enger als in Lebenswissenschaften gefasst. Aber gut, also deswegen ist das so ein bisschen kritisch zu sehen. Aber Morphologie, da müssen wir uns die Gedanken drüber machen, was eigentlich herzlich willkommen heißt. Und die Morphologen segmentieren alles. Also das sind die Chirurgen in der Sprachwissenschaft. Die müssen alles zerlegen, nur muss man einen Sinn machen. Ja? Also wenn ein Schlachter etwas zerlegt, geht ja auch von irgendwas aus, was Sinn macht und wenn es zerlegt. Also wenn ich jetzt, da würde ich, also auch naiv, ja, also das ist auch muttersprachlich, okay, ist nicht meine Muttersprache, aber ich kann ungefähr die naive Grenzen ziehen. Herz macht für mich einen Sinn, okay, da bleibt Lich übrig. Ich weiß nicht, was Lich heißt, aber okay, Herz macht schon mal einen Sinn. Dann habe ich Willkommen, okay, Will, ja, okay, Komm, macht auch irgendwie Sinn und da habe ich EN hinten. Ja. Soweit. Ich überlege mir, was ist jetzt eigentlich ein Herz? Ja, Herz ist ein Organ, menschliches Organ. Und die Menschen sind in allen Sprachen sehr dazu geneigt, primitive Körpererfahrungen in einer Sprache abzubilden. Ja, ich meine, rechts und links, wenn wir rechts und links hören, dann verbinden wir das mit den Händen. Scheinbar die primitive Menschen, als sie sich in Wasser wahrgenommen haben, angefangen haben, die Welt tatsächlich danach zu strukturieren, wo eigentlich unsere Augen befinden. Also alles, was wir vorne sagen, meinen wir tatsächlich, wo unsere Augen hinschauen. Und im Englischen ist das Wort für zurück, ist eigentlich ein Rücken. Ja? In den vielen anderen Sprachen ist die Grammatikalisierung von Wörtern wie Kopf sehr weit gegangen und ist bis zur Präposition für entwickelt. Ja? Aber in Alltagssprache begegnet uns auch sowas. Also in Hamburg, wenn Sie Kaffeerechnung getrennt bezahlen, fragt immer Kellner oder sagt am Ende der Kellner 3,50 pro Nase. Irgendwie wird Nase für als gesamter Mensch irgendwie. Ja? Also wir begegnen uns sehr oft mit Herz und mit, wobei Herz eigentlich versteckt ist, man sieht das nicht gleich. Ja? Und im Endeffekt könnte ich auch in der, ihr kennt sowas, ja? Herzlich, ja, so ein Icon. Ja? Aber jeder von euch weiß, dass das Herz gar nicht so aussieht. Das ist einfach ein Icon, der gibt einen Indiz darüber, was das eigentlich ist. Und das funktioniert wunderbar. Und okay, aber ein Morphologe würde sagen, okay, was ist ein Herz? Wo kommt er her? Und ich habe mir heute auch darüber gegrübelt, was ist eigentlich die Biografie von Herz? Wo kommt er her? Und man findet im Althochdeutschen, und das sind die erste, also die Bezeugungstiefe des Deutschen geht zum Althochdeutschen zurück. Alles, was weiter zurückliegt, wird rekonstruiert. Deswegen steht ein hübscher Sternchen da oben, wenn etwas rekonstruiert wird. Und im Althochdeutschen haben wir tatsächlich aus dem 10. Jahrhundert die erste Belegung des Wortes Herz. Und das ist nichts anderes als Herza oder Herza. Im Mittelhochdeutschen, also etwa 400 Jahre später, dann haben wir einfach Herze. Und dann hin und wieder taucht die E hinter, Herze. Ja, es ist eigentlich ein sehr typisches Phänomen, was in der Zeit mit vielen anderen Substantiven auch noch auftaucht. Ich glaube, ich habe meine zweite Kreide irgendwo. Okay, ich finde das bestimmt. Okay. Interessant für uns könnte auch altsächsisch sein, weil altsächsische Periode uns viele Übergänge zu zwei germanischen Geschwistern, Englisch und Deutsch, erklären kann. Und im Altsächsischen, und ich glaube ja, also okay, das war MHD, Mittelhochdeutsch, A, Sachs, Altsächsisch, hieß das Hertha. Ja, auch als Vorname oft gesehen, so eine, ja, Hertha Müller, Nobelpreisträgerin. Ja, Hertha. Und da kommen wir zum Altenglischen Alt-N-G. Das sind die Abkürzungen eigentlich, die in Klammern immer stehen. Haben wir dann Herte. All das geht auf das, deswegen auch Sternchen, vielleicht schreiben wir auf Germanisch Sternchen zurück. Hertan. Es ist eine Rekonstruktion, es gibt keine empirischen Belege dafür. Es ist tatsächlich, und die Rekonstruktion, wer studiert hier in der Germanistik? Ja, ihr müsst das lernen, wer studiert, du studierst in der Germanistik? Oh, super. Also das heißt, du nimmst nicht nur auf, sondern du bist auch hier ausbildungstätig. Oder hast du schon K1 gemacht? Okay, wunderbar, okay, gut. Sehr gut. Vergleichende Sprachwissenschaft? Studiert, wer studiert Vergleichen? Okay, ihr werdet das auch, wenn ihr historische Sprachstufen miteinander vergleicht, lernen müssen. Also, im Allgemeinen Hertan, das geht auf altgriechische Ker zurück, beziehungsweise Kardia, kennt ja jeder, Kardiologie, darauf geht das zurück. Was ganz interessant ist, dass dieses Wort aus dem Altgriechischen auch in Slawina übergeschwappt ist mit Sredna. Sredna und das russische Wort Serze kommt aus der Mitte. Also Sredna heißt Mitte. Spricht hier irgendeine slawische Sprache hier, Muttersprache jemand? Ja? Könnt ihr das bestätigen, oder? Sredna, ja? Serezina auf Russisch und Serze. Das heißt, das Herz, weil man dann eben, dass man nicht sieht und die Anatomie war nicht so weit, hat man das in der Mitte irgendwie platziert. Und ja, sehr interessante Entwicklung. Dann habe ich mir gedacht, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel mit dem Altsächsischen diesen Übergang gesehen. Ja? Ich schreibe in beide Richtungen jetzt das ist ein ganz wichtiger Übergang übrigens. Wir haben in vielen Beispielen, besonders im Auslaut, wenn wir das Wort für Gott, das Wort, wo kommt das Wort Gott her? Wie ist die ursprüngliche Form vom Wort Gott? Gott. Gott. Ja, wo heißt du das? Woher weißt du das? Ach du Scheiße, ja, okay. Wann habe ich das erzählt? Ja, stimmt. Wo habe ich das erzählt? Ach ja, bei Tag der offenen Türen. Genau, ich nutze immer die Möglichkeit, die genau, das ist das beste Beispiel eigentlich. Was habe ich da erzählt? Erzähl uns, Mama. Genau, ja, also Gießen, das ist ganz wichtig. Also der Ort hier auch heißt auch Gießen, aber das hat jetzt mit Christen, weil viele verbinden das Wort Gott mit Christentum und das hat ja eigentlich eine lange Vorgeschichte noch vor Christentum. Etwas, was begossen wird, meistens mit Blut von Opfertieren. Etwas, was begossen ist, also Gießen, Goss, gegossene, Goss. Ja? Und das ist ja Übergang von Goss zu Gott im Auslaut. Aber im Anlaut haben wir auch ein wunderbares Beispiel, auch wiederum mit Gott, aber allerdings mit Theus. Indem wir das aus, abstammend aus dem Zeus, also von Zeus zu Theos oder Deus, ja? Z zu T und dann zu D. Diese Übergänge in beiden Richtungen, das ist eine sehr wichtige, wie die junge Dame dort erzählt hat, sodass es im Gedächtnis auch bleibt, weil die Wörter wahrscheinlich so richtig sind. Das nächste, was wir hier gesehen haben, war Licht, ja. Also das war nennen wir das ein Element, was nicht allein stehen kann. Ein Morphologe würde sofort merken, etwas, was Herz ist, kann links und rechts, kann ruhig die Leerstelle haben, wenn wir das schreiben. Wenn wir aussprechen, können wir vorne und hinten kurze Pausen einbauen. Das ist eigentlich ausreichende Indizien dafür, dass wir sagen, okay, Herz kann allein stehen. Wenn wir etwa weiterkommen, dann etwas tiefer vertiefen, dann können wir sagen, okay, Herz kann syntaktisch, also Satzbau betreffend allein stehen. Satzbau betreffend alleinstehen. Wenn ihr ein Wörterbuch des Deutschen aufklappt, dann könnt ihr auf H tatsächlich Herz finden, aber ihr müsst ja schon Grammatik aufklappen, damit ihr nach Ich, Lich sucht. Obwohl, das, was wir hier unter, nennen wir das einfach Suffix, das ist so eine Endung und hat eine ganz bestimmte Funktion. Um die Funktion rauszubekommen, würde eine Morphologe natürlich schauen, wie ist das eigentlich überhaupt zustande gekommen, wie ist überhaupt Lich zustande gekommen. Und wenn man das tatsächlich wieder etymologisch zurückschaut, dann haben wir im Althochdeutschen ein mit langen E-Lich, so ein Element. Ja? Dasselbe wird etwas weiterhin palatalisiert im Mittelhochdeutschen, dann haben wir tatsächlich Lich und dann im Altsächsischen haben wir Lick. Und das Ganze geht auf das germanische Lika zurück. Und das hieß im Allgemeinen nichts anderes als Leiche. Ja, Leiche. Damals war das noch nicht tot, sondern das war einfach Körper, mehr nicht. Ja. Die Bedeutung von Körper hat sich verengt, irgendwann mal verloren gegangen und dann haben wir eine Endung bekommen mit einer Funktion. Achtet bitte drauf. Bedeutung weg, Funktion kommt. Ja? Bedeutung hat sich verengt. Irgendwann mal tauchte das in so vielen Kontexten auf, dass man gedacht hat, okay, wir können das quasi als Funktionselement nehmen. Es ist nicht so, dass man in einer Generation das entschieden hat, das dauerte sehr lange Zeit. Und das heißt nichts anderes als Leiche. Wenn wir jetzt Leiche mit Körper ersetzen, dann ist das eigentlich nichts anderes als das. Ja, also zeigt man doch so, auch wenn das um Herz geht oder also etwas, was die Konturierung eines Herzens hat. Eine der alten althochdeutschen Belegungen für Lich, also in althochdeutscher Version, ist wieblich, Körper einer Frau, also weiblich. Ja? Weiblich. Das ist eigentlich Metaphorisierung, die Übertragung von Beschaffenheit der Konturierung auf etwas, mehr nicht. Hier ist das auch nichts anderes. Das Willkommen hat den Körper des Herzens literarisch, also literary übersetzt, ja, wörtlich übersetzt. Mein Willkommen hat den Körper eines Herzens. Warum? Jetzt kommen wir etwas, wo ich überhaupt mich nicht auskenne, dass Emotionen, beziehungsweise es ist etwas Psychologisches, deswegen kenne ich mich nicht damit aus. Natürlich heiße ich alle hier herzlich willkommen. Aber also das ist eine Interpretation, dafür gibt es wenig Empirie, aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das Spiel von Hannover 96 beobachte, schlägt mein Herz, ja. Habe ich mich gerade geoutet? Nein. Also irgendwie fühlen wir da, wo wir das Herz vermuten, kein Mensch hat Gott sei Dank noch ein eigenes Herz gesehen, oder? Ist doch okay. Live. Aber man fühlt das. Und zwar, man fühlt das bei bestimmten Anlässen und diese Anlässe sind irgendwie emotional. Ja? Man sagt, es gibt auch so ein diffamierendes Wort, herzlos. Ja? Der hat Stein als Herz oder sowas. Gibt es doch. Ja, okay, das ist keine Linguistik, was ich gerade erzähle. Aber mein Willkommen hat den Körper des Herzens und das leistet eben dieses Funktionselement. Und Unterschied zwischen Herz und Licht ist, dass sie morphologisch beide in puncto Abhängigkeit auf zwei Art und Weise, sich auf zwei Art und Weise verhalten. Herz ist unabhängig morphologisch und Licht ist abhängig und muss immer irgendwie, kann nicht allein stehen, muss immer an etwas angeschlossen werden. Okay. Wie sieht es mit Willkommen aus? Das habe ich jetzt zwar hier segmentiert, ich gehe jetzt das vielleicht nicht so, wie es im Alter, aber schaut immer, es gibt wunderbare Möglichkeiten, ob ich diese Möglichkeiten euch zeigen kann, hängt davon ab, ob das hier funktioniert. Das, ja, mal schauen. Es gibt wunderbare Möglichkeiten in etymologischen Wörterbüchern nach einem althochdeutschen, mittelhochdeutschen, altsächsischen Varianten zu zeigen. Die Liste ist sehr lang. Man kann natürlich jetzt nach Skandinavien gehen und die alle Germanika durchsuchen. Was ist das? Ah, das ist unser. Also wir kommen ungefähr in 10 Minuten hier drauf und dann besprechen wir Orga. Aber ich muss erst mal richtig herzlich willkommen sagen und dafür brauche ich ungefähr eine Stunde. Und es gab sogar in mittelhochdeutscher Zeit ein Trinkfass in jedem Haus, Willkommen hieß das, Hollmann Willkommen. Das heißt, wenn ein Gast nach meinem Willen gekommen ist und ich nichts gegen seines Besuchs hatte, dann hat er auch einen Trank aus diesem Getränkfass bekommen, Willkommen. Genau, das, so viele sagen, würde der Morphologe drüber sagen. Was würde eigentlich ein Syntaktiker drüber sagen? Und das zu zeigen, muss ich hier ein bisschen Platz schaffen. Ein Syntaktiker, der sich dafür interessiert, dass die grammatisch wohlgeformte Sätze zustande kommen, er würde sagen, das ist doch eigentlich kein Satz. Warum? Für eine Satzigkeit brauchen wir ein finites Verb. Ein verzeitetes Verb brauchen wir. Und hier haben wir das nicht. Hier steht nur herzlich willkommen. Und da haben wir ein herzliches Adjektiv und willkommen ist ein Substantiv. Und ja, das ist eigentlich eine nominale Phrase und das war's. Ich würde sagen, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, das ist eine unvollständige Konstruktion. Ich konnte aus dieser unvollständigen Konstruktion eine Version entwerfen und diese Version würde so aussehen. Ihr seid mir herzlich willkommen. Ja, ihr seid mir herzlich willkommen. Da würde ein Syntaktiker sagen, aha, okay, das ist ein vollständiger Satz. Warum? Weil wir ein finites Verb haben. Hier haben wir ein verzeitetes Verb. Ja, ein Copula-Verb, dritte Person, Plural, Präsens. Perfekt, das ist ein Satz. Das ist die mindeste Anforderung dafür, dass wir einen Satz haben. Stimmt das? Spricht jemand Russisch? Du sprichst Russisch? Wie würdest du auf Russisch sagen, das Wetter ist schön? Genau. Zeig mir bitte ein Verb in diesem Satz. Ja, genau. Das sind null Popular. Ja, genau. Nee, das ist ein wunderbares Beispiel. Wenn du das umdrehst, Хорошая погода, das heißt das schöne Wetter, im Deutschen eine Nominalphrase, man dreht das im Russisch einfach um und dann hat man einen Satz. Das sind zwei, wie Himmel und Erde, unterschiedliche linguistische Konstruktionen. Wie schafft das Russische? Weil im Russischen einfach Verber habendi, zum Beispiel auch haben Verb, zum Beispiel у меня квартира, ich habe eine Wohnung, ich habe kein Verbe habendi darin, aber durch Wortstellung fange ich das auf. Wir nennen das auch null copula. Hier haben wir im Deutschen natürlich ein finites Verb in der Deklarativsatz, in der zweiten strukturellen Position stehen. Wichtig ist aber auf herzlich willkommen, dass wir nur das hier ausgesprochen haben. Und das, den Rest haben wir wahrscheinlich mit gemeint, mit impliziert. Ja? Wir nennen solche, ein Syntaktiker würde sagen, das ist eine Ellipse. Ja, wir sprechen in Ellipsen eigentlich sehr oft und zwar, weil Ich würde sagen, weil wir faul sind, alles auszusprechen. Wir beziehen uns auf viele Dinge und wir sagen, ich meine, wer kommt aus Hessen? Wie begrüßt man in Hessen? Gude. Ei, Gude. Steht für? Wofür steht das? Ja, wofür?
Für Hi, wie geht's dir?
Was antwortet man drauf? Nee. Also ich habe folgende Unterhaltung mitbekommen. Ich bin ja Wahlhannoveraner, deswegen ist für mich eine zweite Auswanderung nach Hessen. Also ich habe folgende Unterhaltung mitbekommen. Also einer sagt, ei Gude, der antwortet, muss ja. Und der, der gesagt hat, ei Gude, und der gesagt hat, muss ja, dann sagt er, Hauptsache. Und die gehen auseinander. Das war's. Okay, ja, ich habe einen Tag dran gesessen und viele Zettel beschriftet, um hinter Ellipse herzukommen. Und wir kommunizieren sehr oft so. Warum? Weil wir auf kulturelle Präsuppositionen beziehen. Wenn wir wissen, da steht ein Hesse, ich bin ein Hesse, wir werden es verstehen, dann beziehe ich mich einfach drauf. Wenn ich jetzt etwas da ist, dann erwähne ich das nicht. Ich beziehe mich einfach drauf. Wenn etwas vorerwähnt wurde, erwähne ich das nicht nochmal. Ich beziehe mich drauf. Und ich spare und spare und spare. Ökonomie als ganz wichtiger Aspekt bei der Kommunikation, bei der Verwendung der Sprache. Nicht entscheidend. Manchmal tun wir eben das Gegenteil, nämlich wir wiederholen oft die Dinge, weil wir uns nicht sicher sind, ob unsere Botschaft ankommt oder nicht. Aber in diesem Fall bei der Ellipse ist das ein sehr wichtiger Punkt. Besonders, wenn wir mit herzlich willkommen zu tun haben, das ist eine Grußformel in einer bestimmten Kultur. Aber ein Syntaktiker würde noch mehr daraus machen, nämlich er würde sagen, okay, ihr, das ist ein Pronomen, das ist zweite Plural, das ist, wie ich vorhin sagte, dritte Plural, Präsens, ein Copula, Kop, schreiben wir so. Achso, wir können hier einen Kasus noch als ein Dativ. Herzlich willkommen, haben wir bereits analysiert. Wir können dann jetzt die syntaktische Zusammenhörigkeiten als ein Baumdiagramm abbilden, indem wir das miteinander verbinden. Als NP, als WP steht alles für syntaktische Kategorien, nominale Phrase, verbale Phrase. Dann können wir ihr seid als, Verzeihung, es ist NP, das ist WP und das ist zusammen ein Satz. Das würde ein Syntaktiker aus herzlich willkommen machen. Erst einmal einen Reparaturvorgang in Gang setzen. Das heißt, er würde erst einmal eine Konstruktion mit mindestens einem finiten Element herstellen und dann nochmal analysieren. Und man kann das auch jetzt als Modewort Parsing nennen. Das wird syntaktisch geparst. Ja. Anyway. Das war jetzt Syntax. Das war Syntax. Und hier haben wir noch zwei kleine Bereiche, die werden wir auch in dieser Veranstaltung ansprechen. Einmal Pragmatik. Pragmatik. Ein Pragmatiker würde sagen, was würde er sagen? Ich meine, wenn ihr hört, herzlich willkommen, was versteht ihr darunter? Dass man begrüßt wird, richtig? Das heißt, diese Formel hat nicht nur eine bestimmte Bedeutung von herzlich, von willkommen sein nach meinem Herzen, sondern der performt etwas, der stellt etwas dar. Ja, wir sprechen nicht nur, wenn wir sagen herzlich willkommen, sondern wir tun etwas. Ja? Vorangegriffen, herzlich willkommen ist damit als Phrase eine performativa. Das ist eine Kategorie in der Pragmatik. Und es gibt im Deutschen besonders eine wunderbare, so ein Testverfahren, wie ich rausbekomme, ob etwas performativer ist oder nicht. Überall, wo das Wort hiermit sinnvoll passt, ist ein performativer. Ja? Wenn ich jetzt sage, hiermit lobe ich dich. Fühlst du dich gelobt? Ja, also ich habe nicht nur etwas ausgesprochen, sondern etwas getan. Ja? Also ich habe etwas performt. Ich habe jemanden loben performt. Hiermit lobe ich dich. Merkwürdigerweise klappt das nicht mit Schimpfen. Hiermit beschimpfe ich dich. Es klappt nicht. Ja? Deswegen ist hiermit ein seltenes Element, dass das tatsächlich erlaubt, performativer von nicht performativer zu halten. Und das ist tatsächlich ein Performativer, wenn ich sage, herzlich willkommen. Dann lacht man, dann sagt man nicht, was meinst du jetzt nochmal? Was ist mit deinem Herzen? Hast du was mit dem Herzen? Also irgendwie hast du Probleme kardiologisch? Sagt man ja nicht. Das ist ein Kulturbegriff im Endeffekt und performt in einem Kulturkreis, das ist ganz wichtig, in einem Kulturkreis eine ganz bestimmte Bedeutung. Ein Semantiker würde sagen, also Semantik, Bedeutungslehre, würde eher damit beschäftigen und überlegen, was ist eigentlich herzlich und würde alle Kontexten aufzählen. Denkt bitte kurz mal nach, in welchen Kontexten, sprachlichen Kontexten, kommt das Wort herzlich vor? Ja, wenn wir das ungefähr zusammenfassen, würde das wahrscheinlich so innig ausdrücken, ja, Innigkeit. Vielleicht irgendein Synonym habe ich noch raus, Aufrichtigkeit zum Beispiel. Alles, was er auf dem Herzen hat, hat er auf der Zunge, sagt man doch. Ja? Also ehrlich, aufrichtig, innig. Was man aber, und das nennen wir einfach in der Semantik als Hauptbedeutung, mit einem Fachbegriff Denotation. Es gibt aber Kontexte, in denen das überhaupt nicht vorkommt oder auch, aber nur am Rande, sowas wie, das war herzlich nichts oder davon halte ich herzlich nichts, sagt man doch, oder? Ja? Da ist wenig von Innigkeit und Freude, sagt man sowas? Ja? Herzlich wenig, danke, sehr gut, danke. Aber ich wusste, dass das irgendwas mit Ablehnung ist. Aber zumindest, es ist eine, nicht unbedingt die Hauptbedeutung des Wortes, aber es ist sowas wie eine Konnotation, also Mitbedeutung des Wortes. Solche Gedanken würde sich ein Semantiker sich Gedanken machen. Wir können aber auch weitergehen und schauen, DWDS. DWDS. Wir können schauen, wie die Biografie eines Wortes aussieht, indem wir statistische Auswertung von diesem wunderbaren Tool nehmen und schreiben dort zum Beispiel, willkommen, schreiben wir willkommen. Kennt ihr das Wort? Willkommen. Hier haben wir, sieht man das eigentlich? Ja. Das ist die historische Kurve des Wortes willkommen. Lass uns mal jetzt mal kurz mal sehen. Hier ist die erste Belegung des Wortes, 1600, zumindest in einem Kontext. Und wir haben ja 2010. Alle Texte, die auf Deutsch geschrieben wurden und alle überall, wo es willkommen vorkommt, ist dort einfach die Frequenz gezählt. In wie viel? Und das ist auch, wie nennt man das, balanciert. Ja, es können ja 2010 viel mehr Texte geben, das 1600. Aber das ist balanciert, das ist algorithmisch balanciert. Ja? Deswegen ist das, ist diese Kurve repräsentativ für das Wort Willkommen. Und wir sehen, dass 1600 nach der ersten Belegung mit der Zeit, das immer wuchs, die Verwendung. Wir haben hier eine Tiefe, irgendwas ist da passiert, 1680, was ist das historisch gesehen? 30-jähriger Krieg, danach irgendwas, wo Willkommen eigentlich gar nicht mehr Willkommen war im Gebrauch. Und dann haben wir, geht das stetig hoch und dann haben wir hier Anfang des 19. Jahrhunderts, ja, die Blütezeit, die Hohenzollern, die erste Version von EU. Ja? Österreich-Ungarisches Reich, die Hohenzollern, also unglaubliche wirtschaftliche Wachstum Europas. Wie gesagt, ich interpretiere jetzt irgendwas, vielleicht liege ich falsch, ich weiß nicht, ich bin kein Historiker. Ja? Aber ich sehe einfach, dass die Verwendung dieses Wortes auch mit irgendetwas in der Menschheitsgeschichte, beziehungsweise in der Geschichte der Verwendung der deutschen Sprache, korrespondiert. Und deswegen also brauche ich einen Historiker, der das mir vielleicht erklären kann. Dann haben wir hier genau, hier haben wir den Verlauf in im letzten Jahrhundert. Aber also abgesehen von jetzt willkommen, es ist sehr interessant, solche Korrelationen, wir nehmen einfach Hochzeit. Wenn wir die Kurve dieses Wortes schauen, ja, ist interessant, oder? Nicht, weil die Menschen nicht mehr geheiratet haben, sondern weil zu Anfang der Verwendung des Wortes, also was haben wir da, 1600 wieder, hieß das nicht einfach nur heiraten, sondern alles, was mit Feiern zu tun hat, also Geburtstage, Weihnachten, Ostern, alles war eine Hochzeit. Alles, was man gefeiert hat, das war hoch und Zeit, das war hoch soll ja leben, irgendwie Zeit. Ja? Und irgendwann mal hat sich die Bedeutung verengt, deswegen Kontexten haben natürlich abgenommen. Und jetzt sehen wir, dass da tatsächlich irgendwann mal, spätestens ab 1770, heißt das nur noch Heirat. Und das war's. Diese Gedanken würde sich ein Korpuslinguist machen über Herzlich Willkommen. Er würde das sofort in irgendein Tool eingeben und schauen, wie die großen Datenbanken auf Herzlich Willkommen reagieren. Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr. Ich spreche gerade eine Stunde lang sehr, sehr oberflächlich, fast amateurhaft über zwei Wörter. Ja, und wir haben so viel zu bereden und so wenig Zeit. Abgesehen von all dem, ihr seid tatsächlich herzlich willkommen in diesem Seminar, aber ungefähr ab jetzt solltet ihr wissen, was auf euch zukommt. Keine Theorien, wenig Theorien, also wenig abstrakte Modelle, sondern das ist ein Spiel im Endeffekt, was wir hier betreiben. Wir nehmen irgendwas und machen wir ein Serious Game daraus und das macht Spaß. Wozu das gut ist, weiß kein Mensch, aber das macht Spaß, das steht fest. Diese Veranstaltung lebt eigentlich tatsächlich davon, dass man auch Spaß hat, hier mit Herz und Seele ist. Diese Kamera hier hat eine klare Funktion, die Leuten, die gerne in dieser Zeit lieber einen Kaffee kurz Cappuccino trinken würden, trotzdem diese Veranstaltung mitverfolgen können. Also ich möchte hier keinen ausladen, sondern ich möchte einfach ganz klar und deutlich sagen und mit viel Respekt von Menschen, die was Wichtigeres zu tun haben, was viel wichtiger ist vielleicht als das hier. Es ist ein Luxus, hier zu sitzen, sich solche Gedanken zu machen und dabei Spaß zu haben. Dieser Veranstaltung trotzdem fernbleiben, aber auch am Ende sich für die Klausur anmelden, weil es gibt tatsächlich exzellente Begleitung für Klausurvorbereitung. Auch wenn man zwei, drei Sitzungen hier verpasst hat, gibt es einen E-Lecture. Es gibt sogar eine Videozusammenfassung von klausurrelevanten Inhalten, damit man nicht 1,5 Stunden Video schaut, sondern nur 2,5. Ja, und es gibt noch vor Ende des Semesters extra Klausurvorbereitungssitzungen mit einer Klausurattrappe. Das heißt, diese Sitzung hier möchte ich mir gerne tatsächlich, ich nehme mir einfach raus, tatsächlich als Luxus zu betrachten und hier alle Leute, also ihr alle, einladen, tatsächlich nicht einfach teilzusitzen, sondern teilzunehmen. Ich werde im Laufe des Semesters sehr viel Raum für jeden von euch bitten, dafür, dass ihr auch aktiv mitgestaltet, was hier passiert. Und heute, 5 Minuten, bevor wir hier fertig sind, musst du mir noch eine kleine Individualarbeit vorrichten. Das dauert 2-3 Minuten. Das würde mir helfen, auch euch ein bisschen zu hören und zu verstehen. Lasst mich ganz kurz jetzt auf die... Ich schließe das jetzt ab. Leider, also ich habe ja viel mehr geschrieben, als ich da jetzt rübertragen habe. Aber das lassen wir jetzt sein. Ich habe heute Morgen geschaut, dass auf unserer Lernplattform, der jetzt irgendwie nicht aufgehen möchte, wir haben eine Lernplattform und über KISS-LSF kann man direkt darauf greifen und sich dort anmelden. Ihr bekommt dort, wie gesagt, Zugriff für, der geht nicht auf, weiß ich nicht, warum der nicht aufgeht. Ist gerade jemand online oder so? Ist gerade jemand online? Kann ja kurz raufgehen, ob jemand andere, vielleicht liegt das, also Institutslaptop und vielleicht ist nicht eingestellt. Also, nochmal bitte? War nichts drin, genau so eine Blanko? Aha, okay, das ist schade. Nö, also eigentlich, ich weiß nicht, also wie vorhin haben die irgendetwas umgestellt, ja? Vielleicht liegt das darin. Zumindest, ich habe gesehen, dass dort noch keine angemeldet war. Also man muss sich dort einschreiben, einfach so ein Einschreibungstool klicken. Hier links steht so ein Einschreibungstool. Man muss einfach raufgehen und wenn man sich angemeldet hat mit Götter-Account, ist man dann angemeldet. Man hat Zugriff auf alle Handouts. Was sind die Handouts? Zu jeder Sitzung gibt es ein Handout. Nicht heute, aber zu jeder Sitzung gibt es ein Handout. Was noch zu jeder Sitzung gibt, ist ein Lesertext. Wir sind ein textlastiges Fach und man muss viel lesen. Aber diese Texte, die ich hochlade, zum Beispiel heute habe ich einen 7-seitigen Text von Wilhelm von Humboldt hochgeladen, mit der Bezeichnung Einführung in das gesamte Studium der Sprache. Warum habe ich das hochgeladen? Lest bitte die 7 Seiten, besonders Paragraphe 15 und 16. Das, was Humboldt vor 200 Jahren geschrieben hat, das ist eigentlich unsere Studienordnung und das gilt. Und das ist der Lesertext. Das ist nicht klausurrelevant, wie ich vorhin sagte, aber ihr seid danach viel schlauer als jetzt. Deswegen ist empfehlenswert. Das, was wir jetzt hier nicht sehen und hoffentlich dann bald sehen, ist auch, dass zu jeder Sitzung auch ein sogenanntes, vielleicht kann ich das über Lernbar Portal drauf zugreifen. Sekunde. Wir haben ein Content Management System. Wir nennen das Lernbar. Ja, ist das das? Dann muss ja jetzt das vielleicht gehen. Da wird ein Kurs geladen, das ist ein Content Management System, das heißt so ein Selbstlerntool. Das ist auch für diejenigen, die jetzt zum Beispiel klausurrelevante Inhalte kompakt haben möchten. Wenn ihr das zum ersten Mal aufmacht auf ihrem Laptop, müsst ihr zustimmen, liest das aber vorher. Genau, also so sieht das aus. Hier haben wir oben, ich muss jetzt dankbarerweise Nathalie Dietrich erwähnen, sie ist die Bachelorstudentin von uns, die das grafisch und auch zum Großteil inhaltlich gestaltet hat. Hier auf der rechten Seite gibt es ein Menü und, Sekunde, ich mache das so. Ihr seht, dass hier die Blöcke, einzelne Blöcke sind. Das ist der Block von heute mit 13 Folien. Ja? Dann kommt Phonetikblock und ich scroll das einfach runter. Phonetikblock, Phonologie, Morphologie 1, Morphologie 2, Morphosyntax. Ihr könnt das den ganzen Kurs hier bis Pragmatik, alle klausurrelevante Inhalte haben. Wie sieht das eigentlich konkret dann aus? Ich gehe mal ganz kurz hier drauf. Hier sind verschiedene Funktionen mit beinhaltet. Ich habe vorhin einen Lesetext erwähnt. Hier ist ein Link dazu, Lesetext Humboldt. Ja? Hier gibt es verschiedene Links und sogar die Glossare. Ich zeige das ganz mit irgendeinem, da haben wir jetzt irgendein Glossar dahinter, irgendwo, ja. Also solche Bilder zum Beispiel kann man ja auch dort sehen. Sind wir jetzt schon in der, nee, sind wir noch nicht. An manchen Wörtern daneben steht das Wort in Klammern G, und das heißt Glossar. Und da habe ich extra Begriffe nochmal mit eingebaut. Ich suche das jetzt. Das ist von dieser Sitzung, habe ich jetzt gerade leider nicht gefunden. Hier G zum Beispiel. Klickt man drauf und dann kommt der Begriff, der im Text mit eingebaut ist, ist auch gleich definiert. Der wichtige Eigenschaft von Lernbar ist eben, dass man alles unter einem Dach hat. Später, in späteren Sitzungen, gibt es Lernvideos da drin. Kurze Lernvideos, die von unseren Studenten aufgezeichnet wurden, die bestimmte Theorien oder Modelle erklären. Ja? Ich lege euch sehr ans Herzen, sich damit zu beschäftigen. Irgendwann mal lade ich PDF-Versionen hoch, aber in PDF-Versionen sind alle diese Schnickschnacks weg. Ja? Es ist nur noch ein Bild vom Text, was wir da haben. Okay? Das, was ich heute vorgestellt habe, und zwar mit herzlich willkommen, das war ein Equilibrium, was wir als Equilibrium Grammaticae nennen, nämlich die verschiedenen Ebenen der Grammatik. Und je nachdem, in welchem Fachbereich ihr Linguistik studiert, sind diese Räder unterschiedlich groß. Was ist das größte Rad bei uns? Korpus. Große Datenbanken. In der empirischen Sprachwissenschaft gibt es eine ganz fundamentale, fast wie eine Religion, die Vorstellung darüber, dass die Daten entscheiden, wie Antworten auf unsere Fragestellung aussieht. Ja, die Daten, linguistische Daten entscheiden. Ihr habt doch gesehen, das zum Beispiel mit Hochzeit oder mit Willkommen, diese Feststellung, was da war, geht auf eine große Anzahl an Texten zurück, die digital abgebildet sind. Und die schlauen Algorithmen fragen das für uns ab und die schlauen Algorithmen visualisieren das für uns. Und dann auf einmal lesen wir diese Millionen von Texten auf ganz andere Art und Weise. Das Verhalten von Lesen, das, was ihr unter dem Verb lesen versteht, von links nach rechts einfach und nächste Seite, bekommt eine komplett andere Bedeutung, wenn wir von großen Datenbanken ausgehen. Empirische Sprachwissenschaft ist sehr alt. Humboldt hat das erste Programm verfasst, aber auch sehr modern, weil wir tatsächlich mit Computerverfahren uns behilflich machen bei sehr vielen Analysen und Untersuchungen. Und heutzutage gibt es auch sogar die Vorstellung darüber, dass es auf einmal in der Sprachwissenschaft mehr Antworten gibt als die Fragen. Und eigentlich diese Ausbildung hier dient dazu, zu lernen, wie man die Fragen zu diesen Antworten formuliert. Und das ist der Paradigmawechsel, was wir gerade rein aus technologischer Sicht erleben. Deswegen auch Corpus als das größte Verwendungsaspekt der Sprache hat eine starke, aber wir werden so viel Zeit haben, uns darüber zu unterhalten. Was ich euch ans Herz legen wollte, sind diese drei Bücher, die man entweder bei Amazon kaufen kann, aber auch bei uns im Institut liegen sehr viele von. Metalexikon der Sprache. Lass mich ganz kurz vielleicht etwas andeuten. Auf diesen Tafel standen, oder das, was ich aufgeschrieben habe, ich habe sehr viele Fremdwörter verwendet, so Fachbegriffe verwendet. Ich möchte, dass das auch tatsächlich irgendwie aufgeschrieben wird. Meinetwegen könnt ihr das auch als T-Shirt-Spruch drucken. Die sinnvolle Verwendung von Fachbegriffen ist das höchste Benotungskriterium in der Klausur. Also es geht, meinetwegen schreibt ihr falsche Antworten, begründet sie gut. Also es gilt immer noch der Vorteil des besseren Arguments. Ja, wer studiert hier Lehramt, auf Lehramt? Seht ihr? Keiner. Also du studierst auf Lehramt? Doppelstudium, sehr gut. Dann siehst du jetzt die andere, die dunkle Seite der Macht. Ja. Wir geben hier keine Rezepte, was Wahrheit ist. Wir ermitteln die Wahrheit hier und zwar prozessual. Ich komme hier nicht rein und erzähle euch, was die Wahrheit ist. Wir ermitteln das zusammen. Anhand der Daten. Deswegen schlafen wir auch nachts ruhig, weil wir nichts erfunden haben. Wir haben einen methodischen Kreis, das hier auch dargestellt ist. Hier. Einen methodischen Kreis, wir gehen von Daten zu Hypothesen und nicht umgekehrt. Von Hypothese und suchen uns die Daten zurecht. Nein, wir möglichst theorieneutral gehen an die Daten heran und haben wir ein Grundvertrauen an diesen Daten. Im Laufe des Studiums hoffe ich, dass ihr sehr viel Spaß damit bekommt, einfach manchmal so das Bauchgefühl zu bekommen, in welche Richtung, in welche Tendenz eine Sprache in puncto eines ganz bestimmten Phänomens tendiert. Das ist so diese Eureka Gefühle, die man während des Studiums bekommt. Ja? Das ist die technische Seite. Also nochmal, wenn ihr auf OLAT geht und der anders aussieht als jetzt, nach der Umstellung, das ist wirklich ein Komplott, weil kurz vor Anfang des Semesters haben sie OLAT komplett überarbeitet und jetzt haben die Contents umgestellt. Kurz vor der Vorlesung und das ist blank. Und ich habe ganz sicher 3-4 Tage dran gearbeitet, gebastelt. Okay, anyway. Also so viel zu lernbar und ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier haben, betrifft zwar jetzt nur Hauptfachstudierenden, aber die Nebenfachstudierenden sind herzlich willkommen. Ganz kurz vielleicht als Rückfrage, wie viele Hauptfachstudierende sitzen jetzt gerade hier? Okay, gut. Okay, danke. Wie viele Nebenfachstudierende sitzen jetzt hier? Okay, so ungefähr die Hälfte davon. Wir haben 5 Tutorientermine eingerichtet. Für die Hauptfachstudierenden sind Nebenfachstudierenden aber auch willkommen. Ich zeige euch diese Termine ganz kurz und werde euch dann die Tutorinnen und Tutor vorstellen. Und ich erkläre euch, wie wir uns zu diesen Gruppen eigentlich hinfinden. Hier, das ist das. Also das sind hier 5 Termine, bitte kommt einfach kurz vor. Alle 4, wir sind jetzt eigentlich zu 5, kommt ruhig hier oben, nach oben. Eine Tutorin, Fatime Safari, ist gerade in Iran auf einer Konferenz und sie kommt aber nächste Woche wieder oder diese Woche wieder. Okay, stellt euch auch ruhig selbst vor, hier vorne vielleicht. Sophie, fängt du mal an. Was studierst du und genau, wann machst du, also welcher Termin von denen hast du? Hanna?
Ja, also ich bin die Hanna Opitz. Ich habe das Dienstagstutorial. Was steht, das fängt nächste Woche an. Falls es euch aufgefallen ist, der 31. ist ein Feiertag, da findet es nicht statt. Aber ich würde stattdessen eine Woche vorher, also morgen, anfangen. Also für diejenigen, die jetzt zu mir das Tutorial dienstags kommen wollen, bitte seid morgen da und bitte seid auch ST da. Ich muss mich nicht früher gehen, deshalb würde ich auch gerne früher anfangen. Also ST heißt um 14 Uhr.
Ich mache eine andere kurz, also redet ruhig weiter, ich mache was anderes kurz auf, damit man das besser sieht. Vielleicht.
Ich studiere wie die Sophie, empirische Sprachwissenschaften im Hauptfach, auch mit dem Schwerpunkt in germanische Sprachen. Allerdings ist mein Nebenfach Kamin.
Ich bin Roxy, ich mache den ersten Donnerstagstermin, also ab 10 Uhr. Ich mache auch empirische Sprachwissenschaft als Hauptfach mit Schwerpunkt Phonetik und wie Sophie halt Englisch Studies im Nebenfach.
Ich bin der Ralf, ich gebe das Tutorial am Donnerstagabend von 18.15 bis 19.45 Uhr. Ich schiebe das zweite Mal. Und zwar empirische Sprachwissenschaft im Hauptfach mit Schwerpunkt Kaukasologie und Phonetik
aus dem Nebenfach. Der Grund, warum wir, also wie gesagt, wir sprechen jetzt gleich über die Termine, aber ich wollte noch mal zu Tutor was sagen. Der Grund, warum wir genau in diese Zusammensetzung hier erschienen sind, war nicht nur die akademische Leistung, die eigentlich für sich gesprochen hat, sondern auch etwas, was die Personen, die jetzt hier stehen, letztes Jahr organisiert haben. Wir werden wahrscheinlich etwas Ähnliches nächstes Jahr Ende Januar machen. Und die Teilnahme dort ist freiwillig. Wir nennen das eine fachsprachliche Alphabetisierung. Das ist eine Tagung. Jeder von euch kann dort mit 7-minütigen Vortrag auftreten und zwar die Biografie eines Fachbegriffs präsentieren. Die Vorbereitung dafür ist begleitet, also findet in den Sprechstunden statt. Wir legen den Begriff fest, wir legen auch die Form und das Handout fest, das dort präsentiert wird. Und wir werden tatsächlich so etwas wie eine Tagung simulieren. Da werden auch das Fachpublikum zugegen sein. Auch die Kollegen werden dabei sein. Auch andere Studierenden werden dabei sein. Und wir würden das gerne mit anderen Fachbereichen zusammen organisieren. Und da Ähnliches Ralf, du warst ja auch dabei. Genau. Alle haben das organisiert. Und das ist wunderbar gelaufen. Und ich finde das sehr sinnvoll. Dafür gibt es sowas wie Klausur-Upgrade, das heißt die Klausur-Note-Upgrade, aber wir werden viel Zeit haben, um zu erklären, was das genau heißt. Die Teilnahme ist auf jeden Fall freiwillig, also es ist nicht verpflichtend, aber ja, also es ist Erfahrung wert und auch, wie gesagt, hat auch Einfluss auf die Klausur-Note. Ich habe jetzt nochmal diese Darstellung aufgemacht. Warum habe ich diese Darstellung auch gemacht? Weil die Räume anders dastehen als in KIS-LSF. Diese Version ist auf Institutswebseite herunterzuladen. Ja? uni-frankfurt.de/emp. Auf der ersten Seite finden Sie Vorlage in Word-Datei, die Sie herunterladen können. Genau. Und hier, die Termine sind jetzt abgesehen, Sophie, von deinem Termin, weil dort alle Räume im Institut vergeben waren. Wir müssen jetzt schauen, ob es tatsächlich so stattfindet, wie jetzt gerade steht. Ja? Besonders Russisch 1. Ich weiß nicht, ich glaube, 11.11 wird zu klein sein. Deswegen müssen Sie umziehen und was für die zu klein sein wird, wird für uns wahrscheinlich richtig sein. Aber erste Sitzung wird tatsächlich in Neuen Mensa 117 stattfinden. Okay? Okay. Gut, dann danke euch. Das war eigentlich erstmal alles. Genau. Die Teilnahme hier an Vorlesungen ist obligatorisch. Wir sind nicht fertig, wir haben 5 Minuten. Ich bitte euch um jetzt Folgendes, bevor ihr hier weggeht, nehmt bitte ein Blatt, irgendwo Papier. Und das Blatt Papier bekomme ich. Und zwar tut die Hand drauf und malt bitte euer Hand drauf. Sowas. Habt ihr ganz sicher als Kinder sowas als Spiel gemacht, oder? Wir haben noch 5 Minuten, wir gehen noch nicht. Wir gehen noch nicht. Okay, habt ihr das? Okay, ich habe jetzt eine Bitte an euch. Anonym, also nicht unterschreiben, keine Matrikelnummer drauf oder E-Mail oder Telefonnummer, einfach anonym. Schreibt bitte in jedem Feld, die hier als Finger dargestellt wird, in jedem nur einen einzigen Grund für eine richtig miese Vorlesung, für eine schlechte Veranstaltung. Was denkt ihr? Als Stichwort. 5 Stichworte für eine schlechte Hochschulveranstaltung, Vorlesung, Kolloquium, Seminar, Tutorium. Schreibt einfach, was euch einfällt. Also bitte aber nicht zum Beispiel schlechte Luft oder schlechte Beleuchtung, dafür kann ich nichts. Möglichst akademische Gründe. Ja? Und ich bekomme diese Zettel dann zurück von euch. Wenn ihr fertig seid, bitte auch nicht aufstehen, weil wir jetzt zu den Räumen noch was sagen müssen für die Tutorien. Okay? Ihr habt 5 Minuten. Nein, nicht ganz. Alles, was spontan so auffällt, schreibt einfach da rein. Das ist unglaublich.